Liebe Geschwister im Glauben, liebe Freunde, schön, dass ihr da seid. Als ich heute Morgen von Barnsdorf her nach Diepholz fuhr und noch einmal so Zwiesprache mit mir selbst gehalten habe, da passierte etwas, was mir öfters mal passiert und vielleicht passiert es ja euch auch. Irgendwie kommt dann eine andere Stimme noch in mir hoch. Und heute Morgen ist es ganz sicher und ganz gewiss auch die Stimme des Heiligen Geistes gewesen. Und ich habe mit ihm über das gesprochen, über das ich zu euch predigen möchte heute. Und dann kam so die Erkenntnis und die Zusage und die Ermunterung, dann finde nochmal deine eigenen Worte dazu. Und dann habe ich hier 10 Seiten Predigttext liegen und werde mich jetzt nicht sklavisch an diesen Text halten, sondern werde frei zu euch sprechen. Aber das, was in dem Text steht und worauf ich mich beziehe, das möchte ich natürlich euch auch wiedergeben. Doch bevor, lasst uns noch gemeinsam zusammen beten. Herr Jesus, wir haben gerade im Lobpreis Gott die Ehre gegeben. Wir haben gesungen, hoch erhaben sei dein Thron. Das sei er wirklich. Es gibt so vieles, was wir in unserem Leben hochheben. Es gibt so vieles, was unser Leben so sehr, ja, begeistert und bestimmt, im Guten und manchmal auch im Schlechten. Aber du bist das Allerhöchste, Jesus. Du bist auch das Beste, was uns Menschen überhaupt begegnen kann. Und wir nennen uns Missionsgemeinde. Und das ist eine Botschaft, ein Auftrag, dass wir das, was du vorgelebt, das, was du in diese Welt gebracht hast, wozu du gekommen bist, dass wir es in einer frohen Botschaft an Menschen weitergeben. Hilf uns dabei, dass wir das auch tun können, jeder Einzelne auf seine Art, auf seine Weise und wir als Gesamtheit, als Gemeinde. Gib uns dazu das nötige Einfühlungsvermögen zu den Menschen und hilf uns auch, Ausdauer, Geduld, Disziplin, Mut, Zuversicht zu haben in Zeiten wie diesen, die doch auch Krisenzeiten sind für den Einzelnen und für so viele auf dieser Erde. Amen. Das Thema, über das ich heute zu euch sprechen möchte und predigen möchte, ist ein Thema, das hat euch alle schon betroffen. Das betrifft euch garantiert auch in Zukunft immer und immer wieder. Es geht um Krise. Das kennt ihr doch alle, oder? Habt ihr noch nie Krisen gehabt in eurem Leben? Seid ihr immer ohne Krise durch das Leben gegangen? Nein, bestimmt nicht. Und wisst ihr, das ist schon mal eine unglaubliche Geschichte, dass du und dass ich und dass wir hier gar nicht alleine sind mit Krise. Da draußen gibt es auch noch welche, die haben auch Krise. In der ganzen Welt gibt es diese Krise. Wir denken ja manchmal, das trifft mich ja nur alleine. Ich muss es alleine ertragen. Ich alleine habe diese Sorge. Ich alleine habe diese Plage. Ich alleine habe dieses Leid. Stimmt nicht. Da gibt es noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und so weiter, die alle dasselbe haben. Die alle dasselbe erdulden, erleiden, die alle in dieser Krise drinstecken. Mein halbes Leben war ich und bin ich zum Teil jetzt noch beruflich unterwegs als sogenannter Berater und Coach. Und wisst ihr, wo ich hinkomme? Da ist nicht Halleluja-Stimmung. Da ist nicht, ach, alles ist gut-Stimmung. Dann ruft man mich gar nicht. Wenn ich gerufen werde und wenn ich gebraucht werde, ist Krise. Und das Schwierigste für mich in diesen ganzen Beratungen und Coachings ist immer dann die Situation, wenn es dazu kommt, erklären zu müssen, beibringen zu müssen, dass das, was da gerade durchlebt wird, was nicht gut ist, was für ein Unternehmen nicht gut ist, was für Menschen nicht gut ist, dass das immer auch oft, sehr, sehr oft nicht nur von äußeren Umständen abhängt, nicht nur von den böswilligen Mitarbeitern abhängt, sondern dass du, der du mich bestellt hast, der hergerufen hast, mit eine der Ursachen bist, dass es Krise gibt. Und das ist nicht so einfach, einem Menschen ihm es so zu sagen. dass er nicht gleich blockt und nicht gleich wieder beleidigt ist. Wir kennen das alles. Wir alle mögen nicht so gerne Kritik ertragen. Das ist eine Größe, Kritik ertragen zu können, wenn jemand uns kritisiert. In der Bibel gibt es viele, viele, viele Geschichten über Krise. Es gibt viele Männer und Frauen, die das durchlebt haben. Und einer dieser Menschen, von dem hören wir fast in jeder Predigt etwas, fast in jeder Predigt. Und dieser Mensch ist ein Mann gewesen und hieß und heißt Paulus. Und wenn einer authentisch über Leben reden kann, über Krise reden kann, dann ist es er. Denn er hat alles durchlebt. Vieles Unzählige durchlebt. Und er hat Briefe geschrieben an Gemeinden, die er selbst gegründet hat, aber auch an eine Gemeinde, die er nicht gegründet hat. Aber heute schreibt er einen Brief an die Korinther. Und ich möchte aus diesem Brief, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13 vorlesen. Und wer die Bibel, bitte, das ist aus der Bibel. Also 1. Korinther 10, Vers 13 möchte ich heute vorlesen. Dort steht nämlich, vergesst nicht, dass die Prüfungen oder auch Probleme oder Versuchungen, denn das griechische Wort kann nämlich beides und alles bedeuten, vergesst also nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, denen, in denen oder vor denen alle Menschen stehen. Die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Es ist irgendwie schon tröstlich zu wissen, so ganz allein bin ich ja nicht damit, wenn ich da mittendrin stecke. Es gibt noch ein paar andere und viele andere, die das auch erleben. Und dann schreibt er weiter, doch Gott ist treu. In diesen Prüfungen und in den Problemen, in denen wir drinstecken, da gibt es die Treue Gottes. Hast du die schon erlebt in deinem eigenen Leben, dass Gott wirklich treu ist zu dir? Dass er dich nicht hat stecken lassen in dieser Krise? Dass du eine Hilfe erfahren konntest, die dich wieder herausgeholt hat? Jeder von uns hat seine eigenen Befähigungen, diesen Gott zu hören. Das, was er ihm, was Gott uns zu sagen hat. Der eine von euch macht es vielleicht im stillen Kämmerlein. Der andere hat eine andere Möglichkeit, diese Stimme, den Heiligen Geist Gottes zu hören. Bei mir ist es so, dass ich das in der freien Natur höre. Das ist meine Welt, in die ich hineingehe, wenn ich mit Gott rede. Das ist immer draußen in der Natur. Und egal, ob der Regen auf mein Gesicht fällt, egal, ob der Wind bläst, egal, ob es warm oder kalt ist, egal, ob der Schnee unter meinen Schuhen knirscht, in der Natur habe ich für mich persönlich den Weg gefunden, Gott so nahe wie nur möglich sein zu können. Und jedes Mal, wenn ich da bin und mit ihm rede und dann bitte, mir etwas zu zeigen, mir zu helfen, aus einer Krise herauszufinden, dann passiert das auch. Ihr habt euer Potenzial und ich habe mein Potenzial in mir hineingelegt bekommen von Gott. Und eins dieser Potenziale, die er mir geschenkt hat, ist, irgendwie immer erkennen zu können, wenn er mir in der Natur ein Zeichen zeigt, dann verstehe ich diese Bedeutung sofort. Ich muss das nicht nachlesen oder googeln oder sonst etwas. Ich weiß sofort, was es bedeutet. Vor einer Woche bin ich auch unterwegs gewesen und einen ganz neuen Weg gegangen. Und im Moment habe ich auch Krise in meinem Leben. Krise dahin, dass ich oft beruflich, ich bin immer noch angewiesen auf eine selbstständige Tätigkeit und ich tue mir sehr schwer damit. Und manchmal denke ich, ich habe keinen Boden mehr unter meinen Füßen in der Existenz. Und ich bat einfach auch wieder um diese Stimme Gottes zu hören. Und dann gehe ich diesen Weg zurück und komme an einem Baum vorbei, an dem ich vorher auch vorbeigegangen bin. Ich habe ihn gar nicht wahrgenommen. Eine mächtige Eiche, eine mächtige Eiche. Groß und stark. Ein dicker Baumstamm. Und von der Mitte dieses Baumstammes bis ganz nach unten aufgeplatzt. Eine riesige Wunde. Irgendwann vielleicht ein Blitz hineingefahren. Der halbe Baum war geteilt fast. Und doch steht diese Eiche noch immer im grünen Blätterdach. Eichen, ihr wisst, der verliert zum Schluss als letztes von den Bäumen das Laub. Und ich steht vor mir und ich sehe mir das an. Und auf einmal kommt so diese Erkenntnis, warum steht denn diese Eiche mit dieser großen Wunde da noch immer? Naja, sie steht da, weil sie tief verwurzelt ist. Tief verwurzelt. Und mir wurde so klar, und ich habe mich gefragt, wie verwurzelt bist du denn? Wie verwurzelt ist Karl-Heinz Seibert in seinem Glauben? Wie verwurzelt bin ich in einem Vertrauen in Gott? Und dann wurde mir so klar, immer dann, wenn wir nur oberflächlich unsere Wurzeln ausgetrieben haben und dann die Stürme kommen und dann Krisen auf uns hereinbrechen, und sie werden ja hereinbrechen, sie werden ja kommen, weil wir in diesem Menschenleben eben sind, dann werden wir viel schneller umgeweht. Dann verlieren wir viel schneller den Boden unter den Füßen, als wenn wir in einem tiefen Gottvertrauen zu Hause wären. Und Paulus sagt, Gott ist treu. Und was heißt denn das, Gott ist treu? Was heißt denn, wenn du treu bist in deinem Leben zu einem Menschen? Was heißt das? Naja, das heißt, dass du diesen Menschen doch nicht im Stich lässt, wenn es ihm schlecht geht. Dann bist du doch treu in deiner Hilfe, dann bist du treu in deiner Liebe diesem Menschen gegenüber, dann bist du treu im Vertrauen zu diesem Menschen. Und genau das bedeutet das auch von Gott. Seine Treue heißt, ich lasse dich nicht im Stich. Du darfst zu mir kommen und sag doch, was du hast. Und Gott wird immer nichts tun und dir auferlegen. Das tut er sowieso nicht. Ich komme da noch zu. Aber Gott wird nichts zulassen, was am Ende des Tages ich vielleicht gar nicht mehr ertragen könnte, wenn ich mich an ihn wende. Krise hat immer auch ihre Bedeutung, fast immer. Ich persönlich kann von mir sagen, ich weiß nicht, ob du das von dir sagen kannst, aber ich bin ehrlich genug und ich sage, jede Krise, die ich in diesem Leben bisher erlebt habe, hat für mich Wundersames am Ende des Tages zustande gebracht. Ich wurde nach und nach ein anderer Mensch, innerlich und manchmal auch äußerlich. Aber innerlich wurde ich ein anderer Mensch, ein anderer Mann. Ich habe eine andere Kraft gefunden, einen anderen Zugang zu meinem Glauben gefunden, ein anderes Verhältnis zu meiner Gottesliebe, zu meiner Gottestreue, zu meinem Gottvertrauen. Ja, ist da gewachsen. Und wenn ich heute so manchmal sage, ich habe dieses Gottvertrauen, dann ist es nicht einfach ein flapsiger Satz dahingesagt. Dann ist es einfach dieses Vertrauen, dass ich weiß, ja, vieles ist Mist und vieles ist fast kaum auszuhalten. Und ich warte seit 40 Jahren darauf, mal wieder mit meiner eigenen leiblichen Tochter reden zu können. Ich habe sie seit 40 Jahren nicht mehr gesehen und nicht mehr gesprochen. Und das ist auch Krise, glaub mir das. Große Krise in meinem Leben. Und dennoch vertraue ich darauf, dennoch verliere ich darauf nicht die Hoffnung. Dennoch weiß ich, es gibt eine Hoffnung. Und ich weiß, dass Gott treu ist und er wird mir helfen. Und er tut es ja schon die ganze Zeit. Und er wird auch dir helfen. Er wird dir in jeder Hinsicht helfen. Vertraue ihm, baue auf ihn und lass ihm auch für dich die Wurzeln ausbilden in dir. Es gibt ja mehrere Bibelübersetzungen. Ich weiß nicht, welche ihr gerade lest oder welche ihr zu Hause habt. Ich habe ein paar zu Hause stehen. Manche sagen mir mehr zu, manche sagen mir weniger zu. Aber ich habe sie halt da stehen. Aber es gibt eine Bibelübersetzung, in der steht dann zu diesem Vers, den ich gerade vorgelesen habe: Und jede Prüfung ist eine Gelegenheit, Gott mehr zu vertrauen, denn zusammen mit jeder Prüfung hält er auch für euch einen Ausweg bereit. Jede Prüfung ist eine Gelegenheit, Gott mehr zu vertrauen. Denn zusammen mit jeder Prüfung hält er auch für euch einen Ausweg bereit, der euch siegreich daraus hervorgehen lässt. Das heißt, liebe Geschwister, Gott hat einen Plan für dich. Also das musste ich erstmal begreifen in meinem Leben. Oh, was habe ich schon Pläne geschmiedet? Habt ihr auch Pläne geschmiedet im Leben? Was habt ihr euch schon vorgenommen alles im Leben? Was ihr machen wollt, wie ihr es machen wollt, wie ihr was unternehmen wollt. Und man hat sich das ausgemalt und so sollte es sein und so sollte es sein. Herr Jemine, bei mir wurde es nie so. Es wurde mir etwas anders. Eines Tages, nach einer gewaltig großen Krise, die mich wirklich, wirklich fast von dem Boden geholt hätte, wuchs eine neue Erkenntnis in mir. Die Erkenntnis, dass es da jemanden gibt, der weitaus größere Pläne hat als ich, der weitaus besser planen kann als ich und der weitaus mehr Wissen hat und weisheitsvoller ist als ich. Da wurde mir klar, Mann, zu dem Gott, zu dem du betest, das ist doch nicht nur ein Gott hoch erhaben auf dem Thron, das ist doch ein Gott, der ganz nah bei dir ist, das ist doch ein Gott, der dich stützt und fördern möchte. Und der hat doch etwas getan, was ja eigentlich unvorstellbar ist. Dass er seinen eigenen Sohn in diese Welt hineinsendet und dieser Jesus, der zu uns kommt, der hat etwas verlassen, von dem wir absolut niemand von euch und niemand von uns auf dieser Erde als Mensch hat jemals eine Vorstellung, welche Herrlichkeit Jesus verlassen hat. Die Herrlichkeit des Himmels, davon haben wir gar keine Vorstellung. Und hätten wir eine, würde Gott sagen, lass mal gut sein. Das ist noch eine ganz andere Liga bei uns zu Hause im Himmel. Jesus hat etwas verlassen, das ist für uns unvorstellbar, schön unvorstellbar. Wir können das gar nicht beschreiben. Und trotzdem verlässt er das. Diese himmlische Sicherheit, diese himmlische Liebe, diese himmlische Geborgenheit und kommt hier runter. Und als er hierher kommt, kommt er ja auch nicht in eine Welt hinein und wird nicht hineingeboren, wo alles, wie sagt man auf Neudeutsch, over easy ist, alles leicht und alles toll und die Sonne scheint und der Frühling ist da und alles ist gut. Nichts ist gut. Und dann fängt er an, als er losgeht, als er seiner Berufung nachgeht, als er anfängt, ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Hat er doch gesagt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Was heißt denn das schon wieder? Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Können wir Gott sehen? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja jemand unter uns, der Gott schon gesehen hat persönlich. Glaube ich weniger. Gott ist Geist. Aber wer mich sieht, sieht den Vater, bedeutet doch, wenn ich auch Jesus sehe, dann sehe ich vieles an Eigenschaften. Dann sehe ich vieles an dem, was Gott verkörpert, was Gott ist. Das ist in Jesus sichtbar geworden. Dadurch kann ich auch Gott sehen, wenn ich auf ihn gucke. Und auf ihn zu sehen, heißt in der Bibel zu lesen, denn dort ist aufgeschrieben, wie Jesus gelebt, was er gesagt, was er getan hat. Und wozu er eigentlich hierher gekommen ist. Und mir ist so klar geworden, fange an, dein Leben danach aufzurichten, dass es einen höheren Plan immer gibt und immer gegeben hat. Du bist nicht planlos geboren worden. Du bist nicht planlos geboren worden. Für dich hat Gott immer auch etwas schon vorgesehen gehabt. Lange bevor du überhaupt den ersten Atemzug gemacht hast, kannte Gott deinen Namen, wusste er, wer du bist. Und das zu akzeptieren, ist für uns Menschen nicht immer so einfach. Wir hätten gerne alles selber im Griff. Wir hätten gerne jetzt alles selber, dass wir es hinkriegen. Und das darf ja auch so sein. Wir sollen ja auch was tun. Aber wir sollen es immer bestmöglichst mit ihm zusammentun. Und das hat bei mir gedauert. Vielleicht ja bei dir auch. In deinem Leben. Was tust du, wenn du in einer Krise bist? Wie führst du dann dein Leben? Bei mir war das so, dass ich oft sehr kraftlos geworden bin. Ich nenne es mal so, kraftlos innerlich. Nicht mehr so diesen Mut hatte. Nicht mehr das Zutrauen. Und auch Verzweiflung. Ja, auch Verzweiflung. Keine Lösung zu haben. Einfach da nicht rauszukommen aus diesem Krisenrad. Und das hat so viel Energie auch weggenommen und manchmal auch Glaubensstärke weggenommen. Ja, natürlich hat es auch bei mir dazu geführt, dass ich manchmal fast meinen Glauben verloren hätte. Aber am Ende, als ich es endlich zu Ende gebracht hatte und etwas Neues aufkeimte, nach und nach mein Leben sich wieder anfing zu stabilisieren, zu verändern, da durfte in mir auch etwas Neues entstehen, das mich manchmal noch immer fassungslos macht. Dieses, ich habe wirklich einen Papa. Ich habe einen menschlichen Papa gehabt, der selbstverständlich ihr doch auch alle. Aber ich habe wirklich einen Papa. Einen Papa, der mich immer noch an die Hand nimmt, obwohl ich doch schon 73 Jahre alt bin. Einen Papa, der mich immer noch tröstet. Einen Papa, der immer noch Mut mir zuspricht. Einen Papa, der immer noch eine Lösung für mich hat, wenn ich keine mehr habe. Und dass dieses Abba, dieser Vater im Himmel, ist die beste Krisenlösung, die wir überhaupt haben können im Leben. Es gibt keine bessere. Überall turnen sie jetzt durch die Gegend, fliegen durch die Gegend, machen Gespräche, führen Verhandlungen. Es ist im Moment Krisenstimmung in dieser Welt. Krisenstimmung. Und wenn die mal ehrlich wären, dann müssten sie alle auch zugeben, im Moment haben wir gar keine Lösung, wir wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Wir versuchen dies und wir versuchen jenes und so weiter. Ich weiß nicht, wer von diesen Menschen überhaupt Beziehung zu Abba, zu Papa, zu Vater im Himmel hat. Ich weiß das nicht. Manchmal kommt man so vor, als wenn die, darf ich kaum aussprechen, als wenn sie alle gottlos wären. Aber Gott gibt dich und gibt mich und gibt uns nicht auf. Er wird, und das ist sein Versprechen, und das hilft mir auch in meiner Krise immer wieder, er hat gesagt, ja, es wird die Zeit kommen, da wird das alles mal zu Ende sein. Und es wird eine neue Herrlichkeit kommen, also ein neues Leben auf dich zukommen, auf dich und auf mich. Und wir werden in eine neue Herrlichkeit gehen dürfen, in etwas, was wir uns noch überhaupt nicht vorstellen können, in welcher Schönheit, in welchem Frieden, in welcher Harmonie, in welcher Ausgeglichenheit das stattfindet. Das neue Leben mit Gott zusammen. Und noch eins möchte ich. Es gibt Christen und nicht nur Christen, auch manche, die vielleicht mit Gott gar nicht so viel zu tun haben, dann sagen sie es trotzdem, das hat Gott mir angetan. Kennt ihr nicht das? Warum hast du das zugelassen? Warum hast du mir das angetan? Warum mir? Und dann sagen Menschen, Christen, auch anderen Christen, da hast du selber Schuld, das hat jetzt Gott ja. Eine Strafe Gottes für dich, dass du das jetzt erfährst. Wisst ihr was? Wenn du das glaubst, dann glaubst du nicht, dass Jesus für dich gestorben ist, um dich zu erlösen. Dann glaubst du das nicht. Denn hätte er nicht sterben müssen am Kreuz. Jesus ist für uns gestorben, damit das alles weggenommen wird. Gott straft uns nicht mehr. Warum sollte er uns denn bestrafen? Dann hat der Tod Jesus keinen Sinn, wenn Gott uns bestrafen würde. Gott will uns und wird uns nicht bestrafen. Und das Böse, das dir geschieht, das hat dir nicht Gott auferlegt. Es gibt Böses in dieser auf dieser Welt. Natürlich gibt es das, habt ihr selbst erfahren, ich auch. Das Böse hat einen Namen. Teufel. Ja, so einfach ist das. Das Böse hat einen Namen und das ist der Teufel. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ein Dieb, sagte Jesus, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um euch das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus ist gekommen, um dir dein Leben, ein Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und der Teufel kommt nur, um zu stehlen, um zu töten, um zu zerstören. Und wenn etwas stiehlt und wenn etwas tötet und zerstört, dann ist es doch nicht das Werk Gottes. Das ist das Werk des Feindes. Und wenn es dir Leben schenkt, neues Leben, gutes Leben, dann ist es das Werk Jesu. Diese Krankheit hätte uns Gott auferlegt. Nein, Gott legt uns keine Krankheiten auf. Jesus hat niemals einen Menschen krank werden lassen, nach dem Motto, ich lasse dich mal krank werden, damit du mal weißt, woran du bist. Nein, Jesus hat Menschen geheilt von Krankheiten, immer und immer wieder. Er erlegt uns nichts auf an Krankheiten. Wer sowas glaubt, ich sage es jetzt nochmal sehr betont, glaubt nicht, dass Jesus ihn wirklich erlöst hat. Wonach sehnen wir uns eigentlich in einer Krise am allermeisten? Natürlich, dass sie zu Ende geht, das ist klar. Aber wonach sehen wir uns am allermeisten? Naja, dass wir da drin doch endlich wieder zur Ruhe kommen. Dass wir unseren Frieden finden, unseren inneren Frieden finden. Dass wir wieder in einer möglichst Ausgeglichenheit leben können. Dass sich dieser Lebenssturm, dieser Lebensorkan oder was auch immer es sein mag, beruhigt. Dass wir wieder unser gutes Leben in Fülle leben dürfen. Die Fülle deines Lebens kannst du selbst nicht herbeiführen. Ich auch nicht. Ich kann mein Leben nicht so führen, dass ich immer ein erfülltes Leben habe. Selbst da nicht, wenn wir unermesslich reich werden, selbst da nicht, wenn wir alle Schätze dieser Erde besäßen. Diese Fülle kann uns nur geschenkt werden durch den Allerhöchsten, durch Gott, durch die Liebe Gottes. Und wenn wir damit getränkt, gefüllt, wenn wir damit auch wirklich unser Leben leben, wenn wir es annehmen in uns und wenn wir es Tag für Tag ein Stückchen mehr verinnerlichen, glaubt mir, dann treibt er so tiefe Wurzeln aus, egal was geschehen wird. Niemand von euch wird dabei von den Füßen geholt werden. Wir werden fest verankert in diesem Leben bleiben. Und wir werden immer zusammen mit dem Heiligen Geist, der wird uns helfen, eine gute und gesunde Lösung zu finden, um aus dem wieder herauszufinden. Und finde du deinen Weg, wie du die Stimme des Heiligen Geistes hören kannst, wenn du ihn noch nicht gefunden hast. Ich musste auch suchen, ganz ehrlich. Mann, was habe ich oft gebetet, was habe ich Bücher gelesen, was habe ich in der Bibel gelesen? Ich hatte diesen Zugang nicht gefunden. Und dann eines Tages bei einem Gang in diese Natur, dann kommt das alles bist du, Gott, diese Herrlichkeit in dieser Natur, das hat mich so angerührt und plötzlich hatte ich diesen Zugang gefunden. Und seitdem weiß ich, wo ich hingehen muss. Ich weiß, wo ich hingehen muss, um die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und seine Ideen, seine Weisheit. Ich hoffe sehr, dass du das für dich gefunden hast. Wenn nicht, probiere einfach, mach Versuche. Welcher Platz, welcher Ort, in welcher Stimmung, was brauchst du, um diese Stimme gut hören zu können? Eines ist mir bewusst geworden. Ich bin nicht der Typ, der, wenn ringsum die Musikboxen dröhnen und 1000 Menschen gröhlen, dann fällt es mir nicht so einfach, dieses leise Flüstern des Heiligen Geistes zu hören. Es gibt ja Menschen, die sind befähigt, das ist nicht mein Ding. Vielleicht ist es ja dein Ding. Aber finde es. Und wenn du es gefunden hast, dann wirst du für immer, solange du hier lebst, immer eine Wegweisung haben, eine Orientierung bekommen, wirst du immer einen Halt finden. Du wirst immer jemand sein, den ein Lebenssturm, eine Lebenskrise nicht erledigen wird. Du wirst jemand sein, den Gott an die Hand nimmt und mit ihm zusammen wirst du daraus wieder rausfinden. Und jede Krise hat ihre Bedeutung. Immer. Und am Ende sagen zu dürfen, ich durfte durch all das, was ich erlebt habe, ich durfte mich verändern. Ich durfte in mir einen neuen Geist wecken, eine neue Hoffnung, eine neue Zuversicht haben. Ich durfte ein anderer Karl werden. Viele Jahre meines Lebens ging ich oft auch mit Ellbogen durchs Leben, weil ich glaubte, ich müsste das so tun. Und wisst ihr, wer von euch war schon mal Chef oder Chefin im Leben? Egal, wie viele Leute du beschäftigst, egal. Du wirst immer in die Verlegenheit kommen, eines Tages unliebsame Entscheidungen treffen zu müssen. Für mich war das Schlimmste immer, Leute zu entlassen. Glaubt mir, das konnte ich gar nicht. Ich konnte eigentlich keine Leute entlassen, weil ich nicht mehr wusste, was für Konsequenzen das hatte. Der Betriebsrat musste mich immer prügeln und sagen, nun mach mal eben, Chef, jetzt stehen wir hinter dir, nun entlass die mal. So weit war es oft. Also, als Vorgesetzte hat man eine bestimmte Verantwortung. Und ich sah es immer darin, Menschen zu fördern, aber auch Menschen zu beauftragen, ihrer Aufgabe gut nachzukommen. Und darin war ich hoffentlich nicht der schlechteste Chef. Aber ich habe auch gelernt, es nicht nur für andere Menschen sein zu dürfen, zu können, zu müssen. Ich muss auch mein eigener Chef sein können. Ich muss auch für mich selber eine Orientierung finden, für mich selber eine Vorgabe finden. Wie will ich denn mein Leben in einer Krise leben? Wie will ich denn überhaupt mein Leben leben? Und es tut mir oft in der Seele weh, wenn ich Menschen treffe und sehe, dass sie überhaupt keine Vorstellung haben, wie sie ihr Leben leben möchten. Sie haben Träume, aber sie haben keine konkreten Vorstellungen von dem, wie sie leben wollen. Da drin in der Bibel stehen Orientierungen. In der Bibel stehen Lebensweisheiten. In der Bibel steht, wie Gott gerne hätte, dass wir uns auf den Weg machen zu ihm nach Hause. Wie wir bis dahin unser Leben kreativ leben können. An welchen Eckpfeilern wir unser Leben festmachen, unser Handeln auch festmachen. In einer Krise, lasst uns nie vergessen, dass es immer noch die 10 Gebote, die 10 Weisungen Gottes gibt. Und wenn wir uns an ihnen festhalten, an den 10 Geboten Gottes und unser Leben danach mehr und mehr ausrichten, dann können wir Leben in Fülle erleben. Amen.